Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
Du oder ich?
Du fängst an.
Okay. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum Investment Babo Finanz Podcast. Es ist auch ungewöhnlich, dass wir hier live vor Ort sind, auch zu dritt heute mit Sven Puttwaken. Ja, wir werden über ein sehr interessantes Thema sprechen, aber wo befinden wir uns erstmal zuerst? Wir sind in Berlin beim IFMP Forum und ja, die auf YouTube zugeschaltet sind, einen wunderschönen guten Tag aus Berlin.
Moin, moin.
Ja, Michael, wie geht's dir erstmal?
Mir geht's gut. Also ich bin immer gerne hier. Ich wurde gerade gefragt, ich bin zum fünften Mal hier. Dieses Mal aber als Investment-Babo. Und deshalb freut es uns umso mehr, mit Sven hier zu sein. Sven, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Sven Puttwaken, mittlerweile 45 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder, also typisch deutsch, würde ich sagen. Und wir machen neben dem IFNP und unseren Fortbildungsveranstaltungen auch selbst Investments, sind selber auch Vermögensverwalter. Und auf der anderen Seite auch ein bisschen Allfinanzdienstleister, also so wie der ein oder andere Kollege oder Kollegin auch, die hier im Podcast immer dabei sind. Und versuchen das ganze Spektrum abzudecken, würde ich sagen.
Ja. Ja, typisch deutsch, ist witzig, weil ich bin auch 45, habe auch 2 Kinder und bin Portugiese. Wir haben sogar dieselbe Frisur, ähnlichen Bart, also du bist aber typisch deutsch, 3 Köpfe größer als ich.
Vielleicht ist es ein europäisches Thema.
Ja. Ja.
Das wäre aber meine erste Frage gewesen, Sven, bevor wir dann in das Thema einsteigen. Ja. Financial Planning ist heute das Thema. Was hast du denn in deinem früheren Leben gemacht? Hast du zufällig Basketball gespielt? Weil jetzt die halt hier im YouTube unterwegs sind, die werden entweder eins feststellen, dass die Babos besonders klein sind oder dass du besonders groß bist. Aber es ist eher das Zweite. Du bist besonders groß.
Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja, das weiß man nicht genau. Ja, tatsächlich ist es so. Ich habe früher Basketball gespielt.
Okay.
Ja, hatte auch die Chance, das professionell zu tun. Aber habe mich dann mit 19 dagegen entschieden und habe ganz normal Versicherungskaufmann gelernt. Oh. Tatsächlich. Also völlig langweilig. Eine ganz normale kaufmännische Ausbildung. Beim Deutschen Ring damals noch, altehrwürdig. Bin danach dann in den Außendienst gegangen, weil meine Sachbearbeitung war mir einfach zu langweilig. Das dann bei der Volksfürsorge gemacht und da habe ich nach einem Jahr gedacht, okay, das, was ich hier mache, kann ich auch selber. Irgendwie, das macht keinen Sinn, das für andere zu tun. Und dann haben wir die erste Firma gegründet. So, das ist jetzt lange her. Und dann wurde mir irgendwann das Versicherungsgeschäft allein zu langweilig und ich hatte schon immer eine Passion für Aktien und Fonds. Ich fand das schon immer spannend. Wir haben 2002 angefangen, diese Sachen auch über einen 34C-Schein damals zu vermitteln. Und habe dann gesagt, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich nochmal Finanzökonomie studiert. So, und da habe ich dann meinen jetzigen Kollegen Thomas Abel kennengelernt und so weiter. Und darüber hat sich das Ganze dann eben weiterentwickelt.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Also für die das Event nicht kennen, das ist ein Riesen-Event. Wir sind hier im Kosmos, ein Riesen-Kino. Ja. Das Who is Who der Branche ist hier. Ich habe gerade schon gehört, das ist Fondskongress in klein. und kann man schon so sagen. Also ich glaube, nach dem Fondskongress gibt es nicht so viele Events, die die Größe haben. Ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, Bildung, Ausbildung, Financial Planning. Was ist ein Financial Planner? Ja, weil es gibt, wir haben gerade ein ganz spannendes Gespräch gehabt über das Thema Coach. Mhm. Auch da gibt es so viele Begrifflichkeiten. Kannst du das mal so ein bisschen einordnen? Was ist ein Financial Planner?
Ja, wir sagen immer ein bisschen ketzerisch, ein Financial Planner kann von allem ein bisschen, aber nichts richtig. Ja, also wir sind am Ende des Tages eigentlich... diejenigen, die alle möglichen Themen zusammenbringen für den Kunden. Ja? Also wir fassen das zusammen, was er im Portfolien hat, was er im Immobilienvermögen hat, was er auf der Debt-Seite hat, also an Darlehen hat, was er eventuell an Kunstgegenständen hat, Uhren, Autos, keine Ahnung, Häuser. Alles, was er besitzt am Ende des Tages, Immobilien, Unternehmenswerte, fassen wir zusammen und dann stellen daraus einen sogenannten Finanzplan, der Liquidität, Steuern, teilweise auch Nachfolgeplanung berücksichtigt, um dann mit dem Kunden quasi im Dialog Entscheidungen zu treffen, ob die Allokation eventuell im Portfolio okay ist, ob er mehr liquides Vermögen braucht, vielleicht macht es auch Sinn, noch eine Immobilie zu kaufen, ja, vielleicht macht es auch Sinn, die eine Immobilie an die nächste Generation zu verkaufen, damit man wieder Abschreibungen generieren kann und so weiter. Also diese ganzen Themen machen wir. Es ist also am Ende des Tages ein Beratungsgeschäft und kein Verkaufsgeschäft.
Das spricht ein wichtiges Thema an, bevor wir genau darauf eingehen, wie ihr die Leute herausbildet. Wofür brauche ich so jemanden? Weil so gefühlt die Influencer-Welt suggeriert ja, kriegt man alles mit 3 YouTube-Videos eigentlich abgearbeitet.
In 15 Minuten.
Wir haben jetzt auch, wie viele Folgen? Über 100?
Fast 140.
140 Folgen, also wofür brauche ich Financial Planner?
Dann kann ich immer nur sagen, viel Glück. Ja. Also wofür brauche ich einen Automechaniker? Ja, oder wofür brauche ich einen Architekten? Ja, das sind halt die Experten in dem Bereich, die man fragen kann oder die mir eben mein Auto reparieren, die mir mein Haus bauen, ja, oder andere Dinge tun. Und genauso sollte ich mich eigentlich auch in finanziellen Dingen beraten lassen, wenn ich es nicht gelernt habe. Mhm. Ja, der Markt ist so vielfältig. Ja, und auch wir ziehen ja in unseren Bereichen, natürlich sind wir Spezialist in einzelnen Bereichen, aber da, wo wir wirklich keine Expertise haben, ja, oder das aus Rechtsgründen nicht dürfen, wie Steuerberatung oder Rechtsberatung, ziehen wir ja Experten hinzu. Ja. Warum tun wir das? Ja, weil Experten immer Sinn machen. Ja, wir können es natürlich auch machen wie Herr Tenhagen, der sagt, nee, Makler und so brauchen wir das nicht, keine Berater. Macht mal alles bei Check24 oder bei irgendeinem anderen Online-Anbieter. Das kann man mit Sicherheit machen, wenn man da versiert ist. Ja. Bin ich da nicht versiert, würde ich ganz klar sagen, lass es lieber und lass dich beraten.
Ah, ich gehe sogar einen Schritt weiter, also weil du sprichst das ja absolut richtig an. Erstmal muss man bei uns schon mal 200 Stunden investieren, um die ganzen Folgen zu hören. Ja. Dazu haben ja die meisten schon keine Lust. Dann ist es ja nicht so, dass wir irgendwelche Trainer sind. Wir wollen die Leute an die Hand nehmen, dass sie sich weiterbilden. Aber theoretisch kann ich auch ein Video mehr anschauen, wie man einen Reifen wechselt. Und es ist für mich einfach effizienter, zu Pitstop zu gehen und das in einer halben Stunde machen zu lassen. Also die Idee der Arbeitsteilung war ja mal genau die. Ich finde dieses Argument, da gibt es Videos für, immer schwierig. Trotzdem ist das ja eine heiße Diskussion momentan, auch das Thema, wie werden die honoriert, Honorarberater, ist Provision schlecht, da reden wir auch immer wieder von. Und unser Motto ist sowieso, Schwarz-Weiß-Lösungen sind eh immer generell schwierig. Ja. Ihr habt jetzt hier auch politische Gäste eingeladen jetzt in den nächsten Tagen. Ist das ein Thema, worüber ihr euch Gedanken macht, worüber ihr euch austauscht? Ist das etwas, wovor ihr Angst habt?
Provisionsthemen jetzt?
Oder? Provisionsthemen, Künstliche Intelligenz, diese ganzen
Angst ist
Buzzwörter.
Ist jetzt übertrieben. Also gehen wir mal zurück. Ich sag mal, die Diskussion politischer Natur zum Thema Provisionsverbot, die rührt zurück. Ich glaube, das erste Mal gehört habe ich 2002 in UK damals, wo wir einen Asset Manager besucht haben, wo ganz klar daraus hervorging, okay, die Briten planen da was. Und dann kam die ADR. Und da kam dann halt das Provisionsverbot für Sparprodukte. Hätte ich jetzt in Deutschland auch kein großes Problem mit, ehrlicherweise. Ja? Also wenn ich halt einen Fonds abschließe, dann gibt es da keinen Ausgabeaufschlag mehr. Ja. Und wenn ich mich beraten lassen möchte, dann muss ich dafür halt Geld bezahlen. Genauso wie das ich das beim Steuerberater, beim Rechtsanwalt oder so auch tue. Ja? Wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme, kostet das halt Geld. Ja. So. Dass das jetzt auch schon Geld kostet, das wird ja viel zu wenig thematisiert. Mhm. Ja? Alle denken sich ja, ach, ich gehe da hin, weil es kostet mich ja nichts. Die Provisionen in den Produkten, die da sind, die kosten auch. Und die zahle ich jeden Monat mit meinem Sparbeitrag. Ob es jetzt in der Versicherung der Fall ist oder in einem Fonds der Fall ist. Ja? Egal wo, auch ein Bausparvertrag hat eine Abschlusssumme. Ja? Ich zahle überall eine Provision. Keiner berät mich umsonst. Ja. Und ich glaube, das muss einfach mal mehr ins Bewusstsein gerückt werden. Und dann hat auch die Honorarberatung in Deutschland generell, glaube ich, einen höheren Stellenwert und eine höhere Nachfrage auch. Ja? Was momentan einfach noch nicht so der Fall ist, weil viele das nicht verstehen wollen oder nicht verstehen können, weil es einfach nicht publiziert wird. Das Thema KI, klar, das ist überall, es ist allgegenwärtig. Wir haben hier heute viele Aussteller, auch die alleine schon KI-Fonds lanciert haben, ganz klar. Wir hatten heute Morgen absoluten KI-Experten hier im Saal, der über das Thema referiert hat. Davor habe ich Respekt, aber keine Angst.
Ja, aber meine Frage, was jetzt mich brennend interessiert, wer soll zu einem Financial Planner gehen? Also wir haben auch ein breites Publikum mittlerweile, wir haben viele junge Zuhörer, wir haben etwas ältere Zuhörer und die Frage ist halt, ab welchem Vermögen geht man jetzt zu einem Financial Planner oder in welche Situation, Lebenssituation muss man sich befinden? Oder reicht es auch, wenn ich sage, ich möchte jetzt mal einen Sparplan über 50 Euro jetzt im Monat und dafür gehe ich jetzt zu einem Financial Planner? Also
Jeder. Punkt aus Ende. Also die Diskussion ist auch alt am Ende des Tages. Als Financial Planning in den 90ern nach Deutschland kam, hat jede Bank, jede Sparkasse eigentlich eine Abteilung aufgebaut und CFPs ausgebildet und versucht eben Financial Planning anzubieten. Dann haben sie einmal festgestellt, okay, mit Finanzplanung verdiene ich als Bank nicht unbedingt nur Geld. Mhm. Weil in der Finanzplanung kommen auch komische Empfehlungen, die nicht unbedingt in die Bücher der Banken passen, wie, ach, ich habe Liquidität, ich löse das Darlehen von meinem privaten Haus mal ab. Ja, ja? Weil da habe ich eben keinen steuerlichen Ansatz für meine Zinsen, da habe ich keine Abschreibung. Also alle Verbindlichkeiten, die ich nicht brauche, privater Natur, mhm, und ich habe die Liquidität, löse ich ja ab. Ja, weil 5-6% Darlehenszins muss ich risikolos auf einer anderen Ebene erstmal wirtschaften.
Ja.
Ja? Also ich brauche am Ende des Tages eigentlich den Financial Planner oder den Finanzplaner, ob ich viel Geld habe oder wenig Geld habe, in jeder Situation. Und wir sagen immer sehr ketzerisch, dass derjenige, der den Finanzplan braucht, ihn sich eigentlich nicht leisten kann. Mhm. Und derjenige, der ihn durchaus bezahlen kann, braucht ihn eigentlich vielleicht gar nicht.
Ja.
Ja? So, also es ist eigentlich für jede Vermögensklasse interessant, einfach mal zu gucken, wie stelle ich mich auf und wie gestalte ich meine Zukunft.
Mhm. Was meinst du mit der ihn sich leisten kann, braucht ihn nicht? Weil es dann nicht so weh tut?
Na, zum einen nicht so weh tut, das ist jetzt sehr, sehr, sehr weit nach oben gegriffen. Also wenn wir über die wirklich ultrareichen Menschen sprechen, die haben natürlich ein Single-Family-Office oder haben, mhm, natürlich Berater an ihrer Seite, die sie begleiten, keine Frage. Aber die haben den Finanzplan in der Form vielleicht nicht ganz so nötig, wie jemand, der gar nichts hat.
Ja,
ja, also gerade das Thema geringe Einkommen, hohe Verschuldungsraten, die wir haben, Kreditkartenschulden und diese ganzen Themen, das sind alles Sachen, die den Leuten unfassbar viel Liquidität klauen. Und wir bieten ja auch Pro-Bono-Finanzplanung an. Also für Menschen, die sich das nicht leisten können, ja, okay, bieten wir das an, dass die sich bei uns eine Stunde vorstellen können und dass wir versuchen, denen einfach zu helfen.
Ja.
Und es geht manchmal in ganz kleinen Schritten, wo man einfach nur ein paar Darlehen zusammenfasst, Kreditkartenschulden mit einem Privatdarlehen ablöst, mhm, sofern die Schufa das noch hergibt. Das sind ganz viele Punkte, die einfach sehr, sehr sinnvoll sind und den Menschen einfach helfen, monatlich mehr Liquidität zu haben, um ganz normal leben zu können.
Ich finde das ein spannender Ansatz, weil ich kann mir das schon vorstellen, wie die Community fragt, was habt ihr davon? Von so Pro-Bono-Analysen.
Naja, jeder Kunde kann sich ja entwickeln.
Ja.
Also das muss man einfach ganz klar sagen. Und wenn ich das als Finanzplaner sehe und dann natürlich auch als Unternehmer auf einer anderen Ebene, fast jeder hat irgendwo eine Privathaftpflicht, eine Haushaltsversicherung, eine Unfallversicherung, ja, eine Kfz-Versicherung. Mhm. Das sind ja Dinge, die viele auch anbieten in Form eines Allfinanzdienstleisters. Und damit habe ich dann ja auch die Möglichkeit, entsprechend ein Stück weit auch den Kunden zu beraten und Geld zu verdienen.
Ja.
Ja. Aber in erster Linie hilfst du den Leuten und versuchst eben langfristig die neu auszurichten und dem mal zu erklären, dass Debt eben auf der privaten Ebene relativ wenig Sinn macht, ja, wenn es nicht unbedingt notwendig ist.
Ich finde das spannend. Ich finde, das kommt auch zu kurz in der allgemeinen Diskussion. Weil es klingt dann immer so, wir machen es pro bono mit, komm, da ist doch ein Haken. Aber natürlich, ihr habt ein Interesse, dass eure Klientel, dass die Menschen einfach mehr Geld haben und dass die Wohlstand aufbauen, weil dann werdet ihr langfristig von profitieren. Ne? Und das,
ja,
ist dann letztendlich ein Servicegedanke. Ich sage das bei Diskussionen um Kosten immer wieder. Sven und ich haben eine ähnliche Frisur, also gar keine Haare. Aber wenn ich meine Kinder zum Friseur bringe, total oft sage ich, komm, rasier mal. Und da hat noch nie ein Friseur gesagt, nein. Ja, also die, genau, machen das, nehmen dann ihre 10, 15 Euro.
Genau.
Rational ergibt das von meiner Seite natürlich nicht viel Sinn, aber ich finde es angenehm.
Richtig.
Er hat einen Kunden glücklich gemacht, genau, und das ist, ja, total in Ordnung.
Und du gehst halt wieder hin.
Ja, und da, ja, aber die Diskussion kommt dann immer wieder auf, ja, das macht keinen Sinn. Nee, also wir sind halt alle sehr vielfältig. Ja.
Die Frage ist, warum macht das keinen Sinn? Wenn ich, ja, jetzt, das ist die Frage meines Geschäftsmodells, wenn ich den kurzfristigen Erfolg möchte,
ja,
I agree, das macht, ja, keinen Sinn, ja, ja, weil... ich investiere Zeit und verdiene damit kein Geld, wenn ich, mhm, das aus monetärer Sicht sehe. Wenn ich es langfristig sehe, habe ich einen neuen Mandanten, den ich entwickeln kann.
Ja,
ja, ja? Ja. Und wenn ich es schaffe, dort mehr Liquidität eben bilden zu können über die nächsten Jahre, wird der auch irgendwann sukzessive Geld anlegen.
Ja.
Ja. Ja? Und das tut er halt bei uns und nicht bei der Bank.
Genau, genau. Da haben beide Parteien was von.
Ne? Ja. Also, schauen wir uns die Seite der Financial Planner an. Was macht ihr da um die Leute? Wie bildet ihr die aus?
Aber können wir noch ein Schritt zurückgehen, bevor wir dazu kommen?
Das, ja, geht.
Wie sieht erstmal, ich möchte ein paar Zahlen.
Ja.
Ich bin schon, oh, okay, zahlenorientiert. Ja. Ich habe selber keine Statistiken, jetzt brauche ich sie von dir.
Ja.
Also wie groß ist eigentlich der Markt aktuell, bevor wir dann uns fragen, wie wird man Financial Planner und Weiterbildung? Ich meine, das ist jetzt ein internationaler Markt.
Ja.
Ja. Und gibt es da auch einheitliche Richtlinien?
Ja. Ja.
Und wie groß ist der Markt aktuell in Deutschland? Wachsen, Tendenz steigen? Was kannst du uns da so an Statistiken, Zahlen, Daten, Fakten geben?
Also, wir sind da reguliert vom, also reguliert in Anführungsstrichen, vom Financial Planning Standard Board.
Mhm.
Ja, die kommen ja aus Denver, Colorado.
Ja,
da sitzt,
okay,
das Board.
Ja.
Und es ist eine weltweite Organisation. Hier in Deutschland ist es das Financial Planning Standard Board Deutschland, FPSB, mhm, Deutschland e.V. In Frankfurt sitzen die. Und wir sind in Deutschland um und bei der FPSB definiert ist über Zertifikatsträger. Ich glaube 4.400 Zertifikatsträger.
Ui, okay.
Was am Ende bedeutet, etwas um und bei 1.500 CFPs.
Mhm.
Und dann auch gewisse CFEPs als Nachfolgeplaner, mhm, EFA, European Financial Advisor, Generation Planner,
ja,
die sind alle dann eben beim FPSB registriert. Und wir müssen dort als Financial Planner halt gewisse Fortbildungsstunden nachweisen pro Jahr. Mhm. Einer der Gründe, warum wir diese Veranstaltung machen und eben dann die CPDs auch dementsprechend aushändigen können. Und ja, in Deutschland ist der Markt nicht riesig. Also hier haben wir definitiv Potenzial. Ja, aber es gibt auch gewisse Hürden. Wenn wir gleich über die Ausbildung sprechen, die Ausbildung ist sehr intensiv. Also es ist halt ein Studium. Ja, ja, das darf man nicht vergessen. Also da gibt es halt kein Privatleben mehr. Da gibt es halt, wenn du es nebenbei machst, arbeiten und lernen. Sie kostet viel Zeit und sie ist teuer.
Ja.
So, das sind also drei Faktoren, die vielen nicht unbedingt in die Karten spielen. Mhm. Weil ich natürlich auf der anderen Seite nicht nur das Geld bezahlen muss, ich habe ja auch Einkommensverlust, weil ich mich nicht um meine Kunden kümmern kann.
Ja,
ja, das muss man eben auch sehen. Und von daher hat der Markt definitiv Potenzial nach oben. Wir sagen ja, die Finanzplanung in Deutschland ist viel zu unterrepräsentiert. Mhm. Wir haben eine Studie gemacht 2019 mit der Makromedia-Universität, wo eine junge Gruppe an Studenten wirklich über Wochen Passanten befragt hat. Was ist für sie Finanzplanung? Und das Interessante ist, dass 8 von 10 nicht wissen, was Finanzplanung ist. Ja? Was mich auf der anderen Seite aber auch nicht wundert, weil keiner drüber spricht. Weil jeder sagt, okay, ich bin Versicherungsmakler, ich mache hier auch eine Finanzplanung. Mhm. Der Begriff ist nicht geschützt.
Nicht geschützt,
ja. Jeder kann Finanzplanung machen, ob er jetzt Ahnung davon hat oder nicht. Ja, und es gibt einen Unterschied, ob ich eine Excel-Tabelle ausfülle oder halt wirklich mit fundiertem Wissen das Programm bediene. Ja, und von daher ist der Markt halt nach hinten wirklich sehr, sehr... groß.
Woran liegt das? Was glaubst du? Was ist von den Haken, die du gerade genannt hast, der größte? Kosten, Zeit?
Ich glaube, es ist die Kombination aus allem tatsächlich.
Ja,
ja, weil du bist halt mit Vor- und Nachbereitung. Ich glaube, ich habe mich insgesamt in dem Studium 3 Jahre damit beschäftigt. Ja, ja, das ist schon eine lange Zeit. Und die intensive Zeit im Studium, das sind 14 bis 16 Monate, ja, wo ich wirklich komplett mich darauf fokussieren muss. Hinzu kommt, es kostet 10.000 bis 12.000 Euro plus Reisekosten.
Ja. Ich, ja? Ich glaube, dazu kommt noch, dass nicht jeder den Mehrwert sieht.
Das ist eben der Punkt, ja. Ja. Ja, du musst ja ganz klar auch sagen, okay, ich investiere Zeit, ich investiere Geld, was kriege ich dafür zurück?
Ja.
Aber auch das ist ein Long-Term-Investment.
Ja.
Ja, ich kann es nicht so sehen und sagen, okay, ich möchte meine Studienkosten und die Zeit, die ich verloren habe, in 3 Jahren wieder reinholen. Mhm. Das wird nicht funktionieren.
Ja.
Ja? Aber du kannst dich halt, und das ist das Spannende, in deinem Kundenkreis so positionieren, dass alles über deinen Schreibtisch läuft. Gespräche mit Steuerberater, Gespräche mit Notaren, Gespräche mit Rechtsanwälten. Ja, wenn du das schaffst, dich als Berater zu installieren, hast du das breite Spektrum.
Alleine das Thema Erbschaft, was du ganz am Anfang angesprochen hast, wird ja komplett ignoriert in der Branche.
Vielfach, ja.
Und
bei uns jetzt nicht.
In der Branche, meine ich. Ne? Also, weil ich muss gestehen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass die Branche in der letzten, nach Corona, dass die fitter wird, was das Thema Fachwissen angeht, in der Allgemeinheit. Und das sehe ich schon durchaus kritisch, deshalb machen wir solche Folgen auch sehr gerne, um da einfach mal auch darauf hinzuweisen, ey Leute, bildet euch weiter. Und weiterbilden ist auch nicht, hört unser Podcast. Also hört gerne unser Podcast, liked uns und so weiter. Ich behaupte mal, wir gehen da relativ tief in die Materie, aber das ist keine echte Weiterbildung, wenn man da mal 2 Stunden Seminar sich...
Nein, also das kann man nicht vergleichen mit einer Vorlesung im Hörsaal. Ja?
Ja.
Das sind halt unterschiedliche Paar Schuhe. Man muss natürlich auch sagen, in unserer Branche... unsere Branche ist dominiert von Männern, keine Frage.
Ja, absolut.
Ja, und wir haben ja heute auch hier eine Podiumsdiskussion über alte Weise oder weiße Männer. Das ist jetzt die Frage, wie man das ausspricht. Und auch ein Großteil unserer Branche ist ja mittlerweile überaltert. Ja, und der Nachwuchs in der Form, der fehlt ja auch bei uns. Das ist ja ganz klar. Und da, wo der Nachwuchs fehlt, fehlt auch irgendwann die Qualität. Ja, das ist ja ein Kreislauf. Und von daher ist es eigentlich unsere Intention, auch jungen Leuten, die jetzt bei großen Finanzdienstleistern zu arbeiten, MLP kann ich immer nur wieder als lobendes Beispiel erwähnen, die haben eine eigene Academy, die bilden selber aus. Ja? Die machen das großartig, weil so steigern wir die Qualität im Markt und auch die Qualität der Beratung. Ja? Und werden eben auch als Berater wahrgenommen. Das finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Ja, aber ich glaube, das ist einer der Hauptpunkte, warum wir einfach da kein großes Wachstum bekommen, weil eben auch der Nachwuchs nicht da ist.
Absolut. Wie unterstützt ihr eure Berater jetzt? Neben dem Thema wie heute, dieses Event, da kann man, ist ja auch praktisch, man ist hier 2 Tage, hat dann sehr viele Punkte für sein Jahr schon drin. Aber was macht ihr darüber hinaus? Also wenn sich jetzt jemand überlegt, das klingt spannend, ich will mich da weiterbilden, wie läuft das?
Naja, wir haben ja vom IFNP, kann ich nur empfehlen, financialplanning-news.de mal drauf zu gehen. Da sind alle unsere Events und alle unsere Vorbildungen drauf. Wir haben diverse Financial Planning Tage bundesweit. Da sind wir in Hamburg unterwegs, in Leipzig, in Köln, in Stuttgart und in München.
Mhm.
Dann haben wir teilweise Abendevents, die wir im Netzwerk machen, ja, über unser Network Financial Planner, der da ja auch sehr prominent ist. Das ist übrigens nach dem FPSB Deutschland der größte Netzwerkverband für Finanzplaner.
Ja.
Ja, wir haben knapp 600 Mitglieder mittlerweile und sind bundesweit unterwegs. Also da macht es Sinn, vorbeizuschauen, kostet 50 Euro im Jahr und dafür bekommst du 4-mal im Jahr auch unser Financial Planning Magazin. Also das bringen wir ja auch raus. Da sind News drin, da sind interessante Artikel drin. Da geht es immer wieder auch mal um rechtliche Themen, um steuerliche Themen, all die Sachen, die wir alle spielen können.
Ja.
Ja. Dann haben wir vielleicht interessant für den einen oder anderen auch internationale oder europäische Investmentkonferenzen. Da gehen wir nach Paris, da gehen wir nach London, nach Zürich, nach Wien. Wir waren dieses Jahr international in Vietnam und Singapur mit 15 Kunden unterwegs. Ja, wo du einfach nochmal einen völlig anderen Eindruck bekommst. Ja, wo du nochmal auch einen wirklich Deep Impact in die jeweilige Economy mitnehmen kannst. Ja, wie ist der Vibe da vor Ort? Du musst es sehen, du musst es spüren. Ansonsten kannst du es nicht verstehen, warum soll ich da in Frontier Markets investieren?
Ja. Ja.
Also wir versuchen das den Leuten wirklich nahezubringen.
Das kann ich auch aber bestätigen. Ihr wart ja schon in Paris.
Ja.
Das sind jetzt keine Spaßveranstaltungen. Also das wird es auch geben, dann irgendwann ist ja auch Feierabend, aber das sind schon intensive Tage, kann ich von Erfahrung sprechen in dem Sinne.
Ja, wir werden ab und zu mal gefragt von Teilnehmern, ob die Agenda dann auch wirklich so gelebt wird, wie sie denn dargestellt
ja,
ist. Und ich kann sagen, ja.
Ja,
also wir beginnen morgens um 9 und wir beenden das abends um 17 Uhr.
Ja.
Das ist eine Stunde Pause und dann geht es auch zum Dinner. Ja, ja,
also
das
ist halt Arbeit. In
der Zwischenzeit ist dafür Platz. Ja, von 17 bis 18 Uhr. Und dann beim Abendessen ja eh. Also Spaß gehört dazu. Ja, auch in Singapur haben wir den letzten Abend dann was organisiert, wo wir alle zusammen nochmal ein Glas Wein getrunken haben.
Ja.
Natürlich, das gehört dazu. Das muss auch sein. Ja.
Was glaubst du, Fortbildung. Warum machen große Player, jetzt Banken, große Vertriebe nicht als komplette Company bei euch mit? Haben die da Angst? Ich habe das Gefühl immer, dass die Angst haben, dass wenn man sich zu sehr austauscht, dass da Abwerbeversuche gibt oder was auch immer.
Ja klar, also Abwerbeversuche, klar, weil Nachwuchsthema, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Auch da wieder nochmal lobend MLP, großartig, ja, weil wir haben einen sehr, sehr guten Austausch mit denen und man versteht sich nicht als Konkurrenz, sondern wir verstehen uns einfach als Partner, die zusammen ein Thema voranbringen wollen und das ist die Finanzplanung. Ja. Wir persönlich haben überhaupt kein Thema damit, auch andere Berater von großen Einheiten bei uns zu sehen.
Ja.
Sehr, sehr gerne sogar, ja, auch versicherungsseitig. Ich meine, Versicherungen spielen im Financial Planning eine Riesenrolle. Ja, warum sind hier nur zwei Versicherer?
Ja.
Ich verstehe das gar nicht.
Ja.
Ja? Aber ich glaube, die verstehen das Thema Financial Planning gar nicht.
Ja.
Und da beißt sich die Katze wieder selbst in den Schwanz. Ja, also ich glaube, der ganze Markt muss da ein bisschen offener werden und dem ganzen Thema ein bisschen offener entgegentreten.
Ja. Sehe ich genauso. Ich empfinde das auch als Riesenproblem. Weil ich erlebe es immer wieder, ne, dass man sich da in seiner eigenen Bubble bewegt.
Ja.
Das ist schon mal schlecht für auch für dieses Nachwuchsthema, weil ich kenne sehr viele Berater, die überlegen aufzuhören und kennen keine jungen Berater.
Ja.
Wir kennen sehr viele junge Berater, die diese alten Berater aber nicht kennen und die kennen sich auch untereinander nicht. Und das ist doch schade.
Ja.
Und die Angst ist dann, glaube ich, so oft so groß, dieses Abwerbethema, dass man sich da ein bisschen beschneidet. Ne? Ich sage mal, das wie, meine Frau ist mir fremd, weil wir machen halt nichts.
Ja.
Ja? Die geht mir nicht fremd, weil wir immer zu Hause sind und gehen nicht unter Menschen. Das ist dann vielleicht der falsche Ansatz, sehe ich das zumindest.
Du musst sprechen, du musst dich austauschen, du musst netzwerken, also deswegen auch Network. Ja, also auch hier unser Event in Berlin, dieses Jahr 472 Teilnehmer, glaube ich, also All-Time-High, hatten wir noch nie. Weil wir aber auch sagen, okay, wir haben drei Säle, die wir bespielen, hier kannst du dich fortbilden, du kannst aber auch netzwerken.
Ja.
Und ab 16 Uhr gibt es zum Beispiel keine Produktvorträge mehr. Oder Informationen zu Produkten, sondern da gibt es halt nur noch Fachvorträge aus einzelnen Bereichen, Immobilienmarkt Berlin zum Beispiel, oder die Pulsdiskussion nachher mit der Franka Lehfeld und dem Heiner Bremer. Und eben auch ab 16 Uhr überall, wer möchte, Drinks, Essen, Käse, Weinverköstigung.
Ja.
Tauscht euch aus, Leute, sprecht miteinander.
Ja. Ja. Das ist auch eine Frage, die ich habe in eurem Netzwerk. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt Financial Planner, bin aber nicht so fett, was das Thema Erbschaften angeht.
Mhm.
Wie stellt ihr sicher, dass es da auch genetzwerkt wird? Wie unterstützt man sich da gegenseitig? Gibt es da...
Da gibt es definitiv über uns im Verein immer wieder Schnittstellen. Ja. Sprecht uns an, wir können das regeln. Aber die Leute, das muss man eben auch sagen, die hier sind, das könnt ihr bestätigen, die kennen sich auch alle schon seit 15, 16, 17 Jahren. Es kommen jedes Jahr ein paar neue dazu, die aber relativ schnell aufgenommen werden in den Kreis.
Mhm.
Und durch dieses Netzwerken, und ihr werdet das heute Nachmittag ja wieder sehen, entstehen halt Verbindungen. Und durch diese Verbindungen übergibt man sich auch gegenseitig mal Cases und sagt, du bist da fit, kannst du mir helfen? Und dann macht er einen Teilplan im Bereich Immobilien vielleicht.
Ja.
Und der Nächste sagt, hey, ich bin Nachfolgeplaner. Ich kann dir hier einen Nachfolgeplan erstellen mit der Berechnung, Erbquoten und so weiter. Steuerlich können wir den Steuerberater dazu nehmen.
Mhm.
Und rechtlich den Rechtsanwalt oder den Notar. Überhaupt kein Problem.
Ja.
Die Leute reden miteinander, die tauschen sich aus, die netzwerken. Und das ist der entscheidende Faktor.
Ja, das ist auch die Idee eines Verbandes.
Ja,
ne?
Genau.
Und das, ich glaube, auch das ist bei vielen noch nicht so wirklich angekommen.
Das ist aber auch die Idee unserer Events.
Ja.
Also nicht nur zu sagen, wir kloppen hier 8 CPDs durch oder 9, sondern wir reden miteinander, wir tauschen uns aus und nehmen Mehrwerte mit.
Ja.
Ganz wichtig.
Also 9 CPDs für das Publikum, das bedeutet 9 Stunden.
9 Stunden Fortbildung.
Ne? Also für jede halbe Stunde gibt es einen halben Credit Point.
Genau.
Also das ist schon jede Menge. Und deshalb meine Frage jetzt hier, das ist das 19. Financial Planning Forum. Ne? Es hat jetzt das 19. Mal stattgefunden. Was waren jetzt deine Highlights? Gut, es ist jetzt gerade Donnerstag.
Ja, wir fangen gerade an.
Es finden noch ein paar Sachen statt morgen, aber so aus deiner Sicht aktuell, was sind so einige Highlights?
Also ich freue mich total auf die Diskussion heute mit Heiner Bremer und Franka Liefeld. Mhm. Ja, das ist phänomenal. Franka und Nena haben ja ein Buch geschrieben, ja. Alte weiße Männer oder weiße Männer, ne? Das ist ja so ein bisschen offen. Ja. Und ich durfte da schon mal in Hamburg lauschen und das ist wirklich sehr, sehr interessant, weil es dort um Tugenden geht, die heutzutage nicht mehr ganz so interessant sind. Mhm. Ja? Also Leistungswille, Einsatzbereitschaft. Gibt es so ein paar Sachen, die einige nicht so sehen. Ich finde es spannend. So. Ja. Ich bin so aufgewachsen, eben Sachen zu machen und Sachen zu tun und die Zeit zu nutzen. Ja. Ja, Work-Life-Balance ist bei uns eher so ein bisschen im Hintergrund. Beklagt meine Frau manchmal, aber ich kann es nicht ändern.
Work-Work-Balance,
genau. Ja. Ist in meiner DNA. Ich komme da nicht raus. Von daher teile ich da sehr viel.
Ja.
Aber auch das ist etwas, was wir unserem jungen Publikum, was heute hier ist, eben mitgeben wollen. Und sagen wollen, ey, es ist vielleicht nicht alles richtig, wie es da läuft oder wie es gelaufen ist, wie es bei mir vielleicht ist, so dass man zu viel arbeitet. Aber vielleicht können wir uns doch irgendwo ein Stück weit einigen, mal ein bisschen aktiver zu werden und vielleicht wieder 4 Tage die Woche zu arbeiten statt 3 oder ich habe keine Ahnung. Ja? Da gibt es ja die wildesten Diskussionen momentan. Morgen natürlich in aller Munde. Wir haben Sarah Wagenknecht ja gewinnen können im letzten Jahr schon für dieses Jahr. Und ich glaube, das kriegt momentan jeder mit. Sie ist medial sehr präsent.
Mhm.
Und ist dann im Talk mit Andreas Franek und Dr. Christoph Ploss von der CDU.
Der bei uns im Podcast war vor zwei Wochen, drei Wochen.
Drei, 4 Wochen.
So ja. Cooler, also wird spannend.
Cooler Typ. Wir wohnen in seinem Wahlkreis in Hamburg.
Also
von daher haben wir da auch eine Verbindung. Ist wirklich spannend. Ja, und ist ein guter Typ.
Ja, definitiv guter Typ. Frau Wagenknecht sicherlich auch.
Ja.
Also ich bin da sehr gespannt, was er zu erzählen hat.
Wir haben da einen tollen Kontakt. Also ist wirklich gut.
Ja. Ja. Das zeigt aber auch ein bisschen, wie das Event aufgebaut ist. Ne? Also das ist ja jetzt nicht direktes Investment-Event oder Investment-Thema, was man da bespricht. Und ich finde ganz wichtig, was du gesagt hast, Thema Work-Life-Balance. Also ich finde, jeder sollte das machen, wie er will. Aber genau dieses, und da sind wir, wo wir am Anfang waren, ich ziehe mir 2 YouTube-Videos rein und wenn jetzt hier der, habt den kompletten Durchblick, das erleben wir auch immer wieder mal am Markt.
Das mit dem Minimalprinzip,
Ja. Und das triggert uns. Also mich triggert das sehr, ändert auch, weil das wird ja jetzt auf YouTube gebannt oder zu Video gebracht oder was auch immer. Ich hoffe, davon kommen wir wieder ein bisschen weg. Ja. Ja, diese Pauschalaussagen nach 2 Minuten, das ist gut, das ist schlecht. Mhm. Ich glaube, da hast du ein gutes Plädoyer heute gehalten, auch wie breit dieses Thema Financial Planning ist.
Ja,
weil auch da, ich glaube, wenn man Leute auf der Straße, wenn die was damit anfangen können, ist Versicherung verkaufen.
Genau.
Altersvorsorge, Punkt.
Ja.
Ja, und es ist doch ein bisschen mehr. Ne?
Wenn jemand noch ein bisschen tiefer drin ist, dann bringt er vielleicht noch seinen Vermögensverwalter oder seinen Finanzberater, der Fonds vermittelt oder so, da noch mit rein. Aber das war's dann auch. Also, dass wir halt Immobilienrenditen ausrechnen können, Leverage ausrechnen können, also den Hebel, wie viel Finanzierung, nein. Dass wir gestalten können, wie die Nachfolge auszusehen hat oder aussehen sollte, dann natürlich in Verbindung mit den Rechtsberatern dabei. Das können wir alles machen. Ja?
Ja. Aber und wenn die Babos und Babinas sich kritischere Fragen gewünscht hätten, wir sind auf einem Nenner, weil ich glaube nicht, dass das was hat mit, wie werdet ihr bezahlt?
Nö.
Ja, ich finde Honorarberater gut, Provisionsberater gut. Ich kenne schlechte Honorarberater, schlechte Provisionsberater. Und ich habe wirklich mal jemanden erlebt, der hat bei einer Finanzierung, sollte er seine Meinung zu abgeben. Und dann hat er einfach gesagt, das ist gut. Ja, und dafür hat er Geld genommen. Nicht zu wenig, meiner Meinung nach. Habe ich auch gedacht, ein gutes Beispiel für, wie es nicht laufen sollte.
Da sind wir dann in der Maximierung des eigenen Erfolgs.
Genau, also, das ist gut. das, was du hast, das ist gut. Ja? Und das hat relativ wenig zu tun mit, wie wirst du bezahlt. Darüber machen wir aber auch gerne mal. Gerne auch gemeinsam nochmal eine Sonderfolge.
Ja. Ich kann dazu nur eine Sache sagen, die vielleicht sehr interessant ist, weil ich das immer wieder gefragt werde. Sag mal, ihr Finanzplaner, ihr nehmt doch keine Provision. Und da muss ich sagen, das ist korrekt, in der Finanzplanungsphase.
Ja.
Ja, die Finanzplanungsphase ist eine reine Beratungsdienstleistung und die obliegt einem Honorar, welches der Finanzplaner mit seinem Mandanten vereinbart.
Mhm.
Ob das 5 € sind oder 5.000 €, das muss jeder selber entscheiden,
was
er für seine Dienstleistung nehmen möchte. Wir nehmen zum Beispiel 200 € die Stunde plus Steuer, weil wir wissen, die Dienstleistung ist top, wir sind gut ausgebildet, auch die Fortbildung kostet Geld, das ist alles nicht kostenfrei. Ja. Und dementsprechend sind die Kunden auch bereit, das zu bezahlen, weil sie verstehen, dass sie dafür eine vernünftige und saubere Dienstleistung bekommen. Wenn die Planungsphase abgeschlossen ist und das wird ganz klar getrennt, dann kommt die Umsetzungsphase. Und da ist es auch dem Finanzplaner gestattet, natürlich Provision zu nehmen bei der Vermittlung einer Police oder eines Fonds. Ja? Das ist jeder frei. Ist er Honorarberater, Honoraranlageberater oder ist er vielleicht im Versicherungsbereich als normaler Versicherungsmakler unterwegs und nimmt Provision und in der Vermögensanlage dann wieder als Honoraranlageberater. Das muss jeder selber entscheiden, da sind wir frei. Solange Planungsphase und Umsetzungsphase strikt getrennt wird. Das ist die Mindestvorgabe.
Und wie entscheidet ihr dann nochmal, um auf das Pro Bono zu kommen? Nach welchen Kriterien? Falls jetzt jemand zuhört, sagt Pro Bono, clever, wie macht ihr das dann?
Wie meinst du das?
Dass ihr kostenlos die Beratung anbietet für Pro Bono.
Ja, da ist die Planung, klar, die kostet nichts. So, und die Umsetzung am Ende des Tages kostet natürlich im ersten Step eventuell
Provision. Worauf ich hinaus wollte, gibt es da Mindestsummen, die man verdienen muss, oder ist das immer individuell?
Das ist völlig individuell. Ja. Das ist völlig individuell. Also, was ich vorhin sagte, ja, also derjenige, der den Finanzplan am dringendsten benötigt, kann ihn sich in der Regel nicht leisten. Ja, und wenn derjenige 500 Euro im Monat verdient, dann ist das so. Ja. Aber wenn er 600 Euro Kosten hat, dann läuft halt irgendwas verkehrt.
Ja.
Und da ist dann, das ist nicht nur Finanzplanung, das ist auch teilweise Finanzcoaching. Ja. Und teilweise auch psychologische Aspekte. Vollkommen klar.
Spannend. Also das mit dem Pro Bono kannte ich jetzt nicht. Ja. Endrit, hast du noch Fragen?
Ich hätte noch 2, 3 Fragen, aber um 12 Uhr hier in dem Saal, wo wir uns befinden, gibt es auch einen Vortrag gleich.
Und das ist ja in 5 Minuten. Kurze Frage.
Die kurze Frage ist, was ich auch vorhin gestellt habe, bevor wir dann aufgenommen haben, wie sieht die Zukunft aus? Aber ich weiß, das ist so eine Frage, da kann man auch Stunden mit verbringen, aber ihr gestaltet auch die Zukunft in gewisser Weise. Also, was habt ihr denn vor?
Ja, wir sagen, da in dem Bereich, habt ihr immer so ein paar Sätze für, wir ersetzen quasi Annahme durch Irrtum. Ja? Mhm. Irrtum durch Annahme, je nachdem, wie man das sieht. Ja? Also wir nehmen ja die Zukunft an.
Ja.
So, und am Ende des Tages wissen wir nicht, wie die Zukunft aussieht. Mhm. Wir planen mit aktuellen Inflationsraten, wir planen mit aktuellen Zinsen, die jetzt da sind. Das ist ja auch auf der einen Seite Fluch, auf der anderen Seite Segen, weil wir kurzfristige Liquidität auch wieder gegen Ertrag parken können. Ja, das ist für die Mandanten sehr, sehr schön und wir reden nicht mehr über Einlagenzins oder sonst irgendwelche Geschichten, das ist halt vorbei, also Strafzins, sondern wir reden eben darüber, dass wir das Geld vernünftig wieder investieren können. Wie sieht die Zukunft aus? Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht hier. Ja, was machen die Märkte dieses Jahr? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es hängt von so vielen Faktoren ab. Ja. Was macht die Politik? Ich weiß es nicht.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Kommt ein Provisionsverbot? Ich kann es mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Ja. Also ganz, ganz viele Fragen, die da offen sind. Ich kann nur jedem immer wieder nahelegen, Leute, bildet euch fort, geht zu Veranstaltungen. Müssen nicht immer nur unsere sein. Es gibt viele tolle Events in Deutschland. Geht dahin, holt euch Meinung ein.
Sorgt für Optionen.
Sorgt für Optionen, auch im Kopf. Und dann könnt ihr euch darüber Gedanken machen und könnt sagen, okay, wie richte ich mich aus? Wir können die Zukunft nur planen und annehmen. Ja? Geirrt haben wir uns in der Vergangenheit. Das wissen wir.
Ja.
Super, war ein super Abschlusswort von meiner Seite. Vielen Dank, Sven.
Gerne.
Heute live hier von IFNP. Vielen Dank, liebe Babinas und Babus, zum Zuhören.
Da in die Richtung jetzt.
Dann
alles Gute.
Vielen Dank.
Sven. Ciao.
Dankeschön.
Ja. Gerne, gerne. Danke, gerne wieder. Ja,
gerne sehr gerne.
Und auch du bist ein Babo. Sell high by low, sell high by low. Sell high by low. Und auch du bist ein Babo.
Welcome to another round of Boardroom or Miroboard. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miroboard?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.